Lass uns miteinander zunächst den ersten Brief Apostels Petrus aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 1 möchte ich ab Vers 13 lesen bis Vers 20. Hier sagt uns Petrus: Darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gewöhnet euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Person richtet, nach eines jeglichen Werk, so führet euren Wandel, solang ihr wallet, mit Furcht, da ihr ja wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überliefertem Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. So viel hier aus dem 1. Petrusbrief, und ich möchte noch auf das 3. Buch Mose zurückkommen, und zwar auf das 3. Buch Mose, Kapitel 11, wenn ihr das auch noch aufschlagen könnt. Dritten Mose 11. Und da möchte ich nur den Vers 45 lesen. Und da finden wir das, was Petrus hier in 1. Petrus 1, Vers 16 wiedergibt. Denn hier heißt es, oder ich lese ab 44, hier heißt es: Denn ich, der Herr, bin euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt eure Seele nicht verunreinigen mit allerlei Gewürm, das auf der Erde kriecht. Da sind vorherende Erklärungen. Und jetzt sagt hier der Herr: Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus Ägyptenland heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und genau das ist die Aussage, die auch Petrus im Neuen Testament wieder aufgreift. Und unser heutiges Thema der Predigt soll heißen: Für ein heiliges Leben berufen. Für ein heiliges Leben berufen. Und es ist interessant, wenn ihr die Bibel durchlest, an wie vielen Stellen etwas mit Heiligung beschrieben wird. Dass Gott heilig ist und dass wir heilig sein sollen. Und dass Gott niemals, der heilige Gott niemals mit Sünde Gemeinschaft haben kann und so weiter. Viele Stellen der ganzen Bibel zeigen uns die unendliche Heiligkeit Gottes auf. Und es wird uns sichtbar aufgezeigt. Die ganze Bibel zeigt uns, dass Gott unendlich heilig ist und niemals mit dem Sünder Gemeinschaft haben kann. Und gerade deshalb finden wir auch im Alten Testament fortlaufend Tieropfer. Wir finden fortlaufend Blut, das fließt von Tieropfern. Wir wissen das direkt nach dem Sündenfall im Garten Eden. Wir haben das in der Bibelstunde nochmal kurz betrachtet. Da musste Tierblut fließen. Auch Abel hatte ein Tier auf den Altar gebracht. Ein besseres Opfer als Kain, denn Kain hatte seine Feldfrüchte draufgelegt. Das hatte keinen Sinn bei Gott. Aber Abels Opfer hatte großen Sinn. Auch Noah und andere hatten geopfert. Auch bei Abraham, Jakob und Isaak, da finden wir beständig Opferung. Und nicht umsonst hatte Gott, der Herr, sein auserwähltes Volk und Erbe Israel durch was aus Ägypten erlöst? Wiederum durch ein Opfer, durch das Blut eines Lammes. Und auch durch dieses Blut vor dem Gericht Gottes bewahrt. Und nicht umsonst hatte Gott, der Herr, später die Kinder Israel auch am Berg Sinai beim Bau der Stiftshütte angewiesen, was zu tun? Einen Opferaltar zu bauen, mit dem wir uns auch in der Bibelstunde beschäftigt haben. Denn nur über das Opfer konnte das Volk Israel Gemeinschaft mit Gott haben. Deshalb ist auch der Opferaltar, der Brandopferaltar, so von zentraler Bedeutung. Vor der Stiftshütte, später auch vor dem Tempel in gleicher Weise. Und nur über das Opfer konnte das Volk Israel Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist ja bis heute so geblieben. Auch wir können ja nur über die Aufopferung des Leibes Jesu Christi, das allerdings ein für alle Mal geschehen ist, das wissen wir, Gemeinschaft mit Gott haben. Anders kann man nicht Gemeinschaft mit Gott haben. Der Brandopferaltar war deshalb eine enorm wichtige Sache im Alten Testament. Und das sehen wir eben auch besonders, als dieser Brandopferaltar dann in Kraft getreten ist, als man ihn in Gebrauch genommen hat, gerade besonders im dritten Buch Mose, worin uns ja in Kapitel 1 bis 7 die besonderen Opfer aufgezeigt werden, die Gott vorgeschrieben hat. 5 verschiedene Opfer werden uns hier gezeigt, wie der Mensch sich Gott nahen kann, nur über das Opfer, wie der Mensch mit Gott Gemeinschaft haben kann, nur über das Opfer, wie der Mensch auch Heiligung erfahren kann, letztendlich auch nur über den Weg des Opfers. Und gerade über dem dritten Buch Mose, wo uns diese ganzen Dinge aufgezeigt werden, Opfer, heilig, unheilig, rein, unrein, die Feste des Herrn und so weiter, da herrscht eine ganz besonders heilige Atmosphäre über diesem Buch. Natürlich über der ganzen Heiligen Schrift. Nicht umsonst sagen wir, es ist die Heilige Schrift. Da herrscht über der ganzen Schrift eine heilige Atmosphäre. Aber im dritten Buch Mose werden wir noch mehr in diese heilige Atmosphäre hineingenommen. Das dritte Buch Mose ist fast durchgehend eine direkte Rede des Herrn. Interessant. Gleich im ersten Vers im dritten Buch Mose, wenn wir das mal kurz mal das Kapitel 1 aufschlagen, nochmal kurz zum Einblick. Da heißt es, und er, also der Herr, rief Mose. Und es heißt, und der Herr redete zu ihm von der Stiftshütte aus und sprach. Interessant. Mit der Stiftshütte beschäftigen wir uns ja gerade reichlich in der Bibelstunde. Die Stiftshütte ist Gottes Wohnung unter den Menschen, unter seinem Volk gewesen. Genauso wie der Herr Jesus selbst unter die Menschen gekommen ist. Gott wohnte unter den Menschen, Gott zeltete unter den Menschen. Und als der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist, da wohnte er auch unter den Menschen. In seiner leiblichen Gestalt, steht im griechischen Grundtext, zeltete er unter den Seinen. Er war die Stiftshütte in Person. Und ich habe schon mehrfach gesagt, wenn wir die Stiftshütte kennen, dann kennen wir auch mehr den Herrn Jesus. Jedes Detail der Stiftshütte weist auf ihn zurück. Die Stiftshütte ist Gottes Wohnung unter den Menschen. Und vorher musste Mose auf den Berg Sinai steigen. Das wissen wir, der war mehrmals auf dem Berg Sinai. 2 sogar 40 Tage lang. Doch als die Stiftshütte fertiggestellt war, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das heißt, die Stiftshütte, das Allerheiligste. Das lesen wir in 2. Mose 40, das lest ihr gleich auf der Seite vorher. 2. Mose 40, Vers 34. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das ist gewaltig. Gottes Herrlichkeit wohnte mitten unter den Menschen. Gottes Herrlichkeit erfüllte das Allerheiligste. Und der Herr redete aus dem Allerheiligsten und redete zu Mose. Und dass der Herr im dritten Buch Mose redete, das lesen wir in diesem Buch ca. 65 Mal. Das ist gewaltig. Das ist das Buch mit den meisten Reden Gottes. Deshalb wird das dritte Buch auch auf Hebräisch Vayikra genannt. Und das heißt übersetzt, der Herr rief. Aber das nur nebenbei zur Information. Was uns in dem dritten Buch noch mehr begegnet, ist die Heiligkeit Gottes. Und auf die wollen wir ja auch heute zu sprechen kommen mit unserem Thema. Zu einem heiligen Leben berufen. Könnt ihr euch vorstellen, dass allein im dritten Buch Mose ca. 150 Mal das Wort heilig bzw. Heiligkeit vorkommt? Ich habe es nicht gelesen, ich habe es nicht gezählt, ich habe es so übernommen. Aber wenn man das Buch liest, dann ist das wirklich auffallend. Und an dieser Stelle steht das hebräische Wort Chodesh, heilig, Heiligkeit, Chodesh. Hierbei müssen wir bedenken, dies ist derselbe Gott, der uns hier im dritten Buch Mose begegnet, mit seiner ganzen Heiligkeit. Derselbe Gott, mit dem auch wir zu tun haben, du und ich. Gott ist heilig. Auch Jesaja musste es bekennen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und die Frage ist, was bedeutet denn für uns die Heiligkeit Gottes? Können wir etwas damit anfangen? Manche Menschen oder sogar Glaubensgeschwister meinen, dass die Heiligkeit Gottes nicht von besonderer Bedeutung wäre. Schließlich kann sich ja Gott auch unserem Lebensstil und auch unseren sündigen Gewohnheiten anpassen. Wir können ihn ja so ein bisschen in die Richtung ziehen. Diese Woche hat mich auch jemand gefragt, kann man diesen Gott nicht auch ein bisschen beschwichtigen? Kann man ihn nicht auch beeinflussen? Da sagte ich, nee, Gott ist unparteiisch. Er ist absolut heilig, das geht nicht. In Gottes Wort sehen wir, dass Gott heilig ist. Und er wird sich niemals auf unser Niveau herunterziehen lassen. Vielleicht meinen das manche, doch es wird niemals so sein. Denn Gott wird immer heilig sein und er wird immer heilig bleiben. Und in Gottes Wort sehen wir hierzu vielmehr einen Umkehrschluss. Gott wird niemals auf unser Niveau kommen, sondern wir müssen uns seinem Niveau nahen. 3. Mose 11, Vers 45 haben wir es gerade gelesen. Er sagt zu seinem Volk und Erbe Israel, denn ich, der Herr, bin es, der euch aus Ägyptenland herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, der Mensch muss auf Gottes Niveau kommen. Mehr und mehr, umso besser. Wie ist das bei uns heute? Wir haben doch den Herrn Jesus als unseren Retter angenommen. Da kommt es doch so auf die Heiligkeit nicht so an, oder? Hauptsache ich bin errettet und dann passt es schon. Doch wer so denkt, der hat wahrscheinlich seine Bibel noch nie gelesen. Das Neue Testament sagt auch zu dir und zu mir an vielen Stellen, werde heilig. Gerade das, was wir vorhin ja auch im Petrusbrief gelesen haben. Als gehorsame Kinder gewöhnet euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Steht im Neuen Testament, das sagt uns der Apostel Petrus. Und er sagt noch hinzu diese Stelle aus 1. Mose 11, Vers 45. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir haben es mit demselben Gott zu tun heute. Die Aufforderung ist eindeutig aus dem Neuen Testament. Werde heilig. Und zwar in deinem ganzen Wandel, sagt Petrus. Das sei alles mit inbegriffen. Es ist nichts ausgeschlossen. Liebe Geschwister, es ist ein großer Trugschluss, wenn man meint, Gott der Herr würde sich schon unserem Lebensstil und unseren sündhaften Gewohnheiten anpassen. Ja, Gott muss halt damit zufrieden sein. Ich habe halt diese Gewohnheiten und kann mich wahrscheinlich nicht verändern oder ich brauche mich nicht ändern. Aber wird Gott sich jemals anpassen? Das haben wir gerade gesehen. Nein, niemals. Das wird niemals geschehen. Es gibt heute nicht wenige Christen, die sich von einem Leben mit der Welt kaum unterscheiden. Ja, man möchte ja auch so leben wie die Welt. Man sieht es ja in den Medien, man sieht es bei den Nachbarn, man sieht es in der Gesellschaft, wie die Leute leben. Ja, und da möchte man auch dazu gehören, man möchte da auch so gleichgestellt sein. Man möchte mit dem Vermögen und dem Reichtum dieser Welt gleichstehen, man möchte auch ein Ansehen in der Welt genießen, man möchte gut dastehen, man möchte auch die Dinge in der Welt genießen, die es hier zu genießen gibt, nach weltlichen Maßstäben. Und irgendwie muss Gott letztendlich auch dafür herhalten, damit ich ein glückliches Leben haben kann, nach meinen Vorstellungen. Also man unterscheidet sich kaum im Äußerlichen von der Welt. Viele fragen auch gar nicht nach Gottes Willen. Man geht einfach alle möglichen nach, was einem gefällt, auch allen Vergnügungen, was die Welt so zu bieten hat. Man fragt auch nicht, welche Medien man in Gebrauch nehmen darf. Man nimmt einfach her, was einem gefällt, was man an Filmen ansehen kann im Fernsehen oder im Internet. Man hört Musik an, lässt Medien laufen, egal. Spielt doch keine Rolle, ich gehöre ja zu Jesus. Hauptsache, es gefällt mir. Ob es Gott gefällt? Fragezeichen, 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 aber interessiert er nicht. Man sucht, was einem selbst gefällt. Doch wir fragen uns, war es nicht ganz ähnlich mit dem, oder ist es nicht ganz ähnlich mit dem, was die Kinder Israel in der Wüste praktizierten? Denn Gott sagte auch damals zu seinem Volk, ihr sollt heilig sein. Ah, wir möchten aber dies und jenes, wir möchten noch nicht das, was du sagst. Aber Gottes Aufforderung steht, ihr sollt heilig sein, erstens. Das ist der erste Punkt, ihr sollt heilig sein. Ich möchte uns mal bei der Gelegenheit fragen, was ist eigentlich heilig? Wenn dich heute jemand fragt, du gehörst doch zu den Baptisten hier, ihr seid doch die Heiligen. Was ist eigentlich heilig? Eine große Frage in unserer heutigen Zeit. Das sind ganz merkwürdige Vorstellungen auch da. Zunächst etwas Einfaches. Ist heilig, wenn man Gottes Gebote mit Füßen tritt? Da kann sicher jeder sagen, nein, ganz bestimmt nicht. Wenn man ganz bewusst alles, was Gottes Gebote oder alles, was zur Hinwendung an ihn dient, ablehnt und womöglich beschmutzt, das dient ganz sicher nicht zur Heiligung oder drückt nicht die Heiligkeit Gottes aus. Und ich brauche es nicht groß erwähnen, ihr wisst ja, was sich gerade in unserer Gesellschaft alles bewegt. Es ist schlimm, wenn man es betrachtet, wie nur alles vor 5 oder vor 10 Jahren war, was sich heute im Jahr 2014 alles bewegt. Es ist schon erschreckend. Wir brauchen nicht viel darüber zu reden, was sich in der Zeitung und auch in den Nachrichten alles bewegt. Ihr wisst genug davon. Jedoch sollen diese Dinge, welche Gott und seinem Wort entgegenstehen, nicht auch noch in unserem Leben abfärben. Oder sich nicht irgendwo in die Gemeinde mit einschleichen. Oder in unserem persönlichen Leben zu finden sein. Man fragt sich, warum muss es sein, dass man heute in der Grundschule einen Sexualunterricht einführen will? Das ist ja katastrophal. Von der Hinführung zur Gleichgeschlechtlichkeit ganz zu schweigen. Uns sind schon die Ohren voll von diesen Dingen. Auch das göttliche Bild von Ehe und Familie, wie es immer mehr verkehrt wird, wie es entgleist. Solch eine Entgleisung, die doch nie da gewesen ist. Noch nie in dieser Weise. Zudem kann man erschrecken, dass das Statistische Bundesamt im Juli 2013 mitteilte, also letztes Jahr im Sommer, dass in unserem Land derzeit tatsächlich jede dritte Ehe geschieden wird. In vergangenen Jahren, da lag die Statistik noch bei jeder vierten oder bei jeder fünften Ehe. Und das war schon eine sehr, sehr hohe Rate. Aber jetzt ist es schon jede dritte. Können wir noch 3 Jahre warten, dann ist jede zweite wahrscheinlich. Aber genau diese Dinge sollen nicht auf Gottes Gemeinde abfärben. Es darf nicht sein. Das steht nämlich genau seiner Heiligkeit entgegen. Ganz zu schweigen von dem großen Trend, der ja so normal geworden ist. Da leben einfach Menschen, Mann und Frau, wild beieinander. Wir reden noch von Mann und Frau. So viele wilden Ehe, so viele wilde Lebensgemeinschaften. Ein Gräuel vor Gott. Und wenn man dann noch die hohe Abtreibungsrate sieht, davon spricht gleich gar niemand mehr. Es wird einfach alles ignoriert. Es ist normal geworden. Man schläft ein damit. Und auch, dass man öfters in den Medien hört, da ist wieder eine Babyleiche, Müll gefunden worden. Ja, ist halt so. Oder wie es in Franken war im November, verscharrt im Garten 2 Babyleichen. Ja, kommt halt vor. Muss man damit leben. Und wenn Kinder vorhanden sind, dann können sie heute freundlicherweise von unserem Land und Staat ab dem ersten Lebensjahr zur Betreuung und auch zur staatlichen Erziehung in die Kinderkrippe gegeben werden. Freundliches Entgegenkommen von unserem Staat. Das sind nur wenige Dinge, die total nach Gottes Vorstellungen entgleisen. Das sind nur wenige Dinge, die gegen Gottes Heiligkeit widersprechen. Man könnte noch vieles aufzählen, was sich an Unmoral in unserem Land bewegt, was sich an Vergnügungssucht bewegt, was sich an Korruption bewegt, was sich in den Medien bewegt, an Habgier, an steigender Kriminalität, an Drogen und Süchten und vieles mehr. Ich brauche euch nicht mehr dazu zu sagen. Und es soll uns ja heute auch gar nicht um die Gesellschaft draußen gehen. Es soll uns auch nicht um die Menschen draußen gehen, sondern es geht vielmehr um uns hier drinnen. Es geht um die Gläubigen, es geht um Gottes Heiligkeit bei uns. Und dass wir nicht von der Gesellschaft lernen und abfärben, das ist die große Gefahr. Es geht nämlich allermeist ein paar Jahre und auf einmal sind die Dinge auch in den Gemeinden drin, die man draußen in der Gesellschaft findet. Es gibt nicht wenige Gemeinden, die so liberal geworden sind. Ja, wenn das draußen so ist, dann ist bei uns halt auch so. Man zeigt gar nicht mehr Gottes Wort auf, man ist gar nicht mehr bereit, Gottes Maßstab zu leben und dagegen zu arbeiten. So, man schwimmt einfach mit und wird hinweggespült, wie es auch der Herr Jesus an anderer Stelle sagt. Wenn man das Fundament nicht hat, dann wird man eines Tages hinweggespült. Aber da müssen wir uns davor bewahren. Wir wollen in dieser Thematik von Gottes Heiligkeit vielmehr auf uns zu sprechen kommen. Denn Gottes Wort sagt zu dir und zu mir, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Und da ist natürlich die Frage, spiegelt sich in deinem und auch in meinem Leben die Heiligkeit Gottes? Ist da eine Heiligkeit zu finden in deinem Denken, was niemand sieht, außer nur dir und Gott, in deinem Sinnen und Trachten, nach außen hin auch in deinem Verhalten, in der Moral, in der Kleidung? Das ist ein Unterschied zur Welt. In dem, was man auch Freizeit oder Vergnügen nennt, müssen wir da auch allem hinterherlaufen wie die Welt. Findet man bei dir den Geist, der da heiligt? Das ist der Heilige Geist. Findet man bei dir die Früchte des Heiligen Geistes? Nach Galater 5, Vers 22 sind das Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit bzw. Selbstbeherrschung. Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung begibt sich eigentlich in alle Lebensbereiche hinein. Ja, wir müssen es erkennen und wir müssen es verstehen. Wir müssen es sehen, ob wir im Gleichlauf mit der Welt stehen oder ob bei uns Gottes Heiligkeit zu finden ist. Ihr wisst, was der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 1 sagt. Und stellet euch nicht diesem Weltlauf gleich, sondern ändert euer Wesen durch Erneuerung eures Sinnes. Dieser Verwandlungsprozess, wir haben schon mal gehabt, diese Metamorphose. Geschieht da was in deinem und in meinem Glaubensleben? Werden wir von Raupen zu Schmetterlingen, wie wir es auch damals hatten. Stellet euch nicht diesem Weltlauf gleich, sondern ändert euer Wesen durch Erneuerung eures Sinnes. Warum? In Römer 12, Vers 2 kriegen wir die Antwort, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei. Der Lebendige, der Heilige und der Wohlgefällige. Heilig sein, das heißt, jetzt komme ich drauf, was heilig sein eigentlich heißt, von Gott beiseite genommen zu sein. Heilig sein, das heißt, eine Wesensänderung anzunehmen. Gottes Wesen. Welch durch eine Erneuerung der Gesinnung geschieht. Ja, könnte mancher vielleicht einwenden, ja, das ist ja auch nicht viel anders, als was die Sekten betreiben, wie die Scientologen zum Beispiel. Da geschieht auch eine Sinneswandlung. In der New Age Bewegung. Da möchten wir auch eine andere Sicht der Dinge herbeiführen. Dies geschieht aber durch psychologische Ansätze. Auf gut Deutsch sage ich mal, durch Hirnwäsche. Aber die Frage ist, möchte Gott bei dir und bei mir auch eine Hirnwäsche vollziehen? Wenn es vielleicht auch manchmal gegen unseren Willen spricht, die Heiligung. Nein, Gott möchte keine Hirnwäsche bei dir vollziehen, auch nicht bei mir. Das tut er nicht. Denn er möchte dein Wesen durch sein Wort und durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch deinen persönlichen Willen in seine Heiligkeit hineinführen und verändern. Wenn wir nicht wollen, dann wird auch minimale Heiligung da sein. Gott arbeitet nur mit unserem ganzen Wollen, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Entschiedenheit. Heilig sein heißt auch unter anderem, von Gott beiseite genommen sein, obwohl wir noch mitten in dieser Welt sind, doch ein Stück weit abgegrenzt zu sein, um Gott zu dienen. Ob das in deinem Arbeitsplatz ist, ob das in deiner Familie ist, ob das irgendwo sonst in der Gesellschaft ist, von Gott beiseite genommen zu sein, um Gott zu dienen. Man kann auch irgendwo in der Gesellschaft sein und innerlich abgesondert, und das müssen wir auch oft, wenn uns unmoralische Dinge begegnen oder Dinge, die uns von Gott wegziehen wollen, dann muss ich mich innerlich absondern. Und Absonderung war auch der Grund, warum Gott der Herr sein auserwähltes Volk und Erbe aus Ägypten erlöst hat, herausgeführt hat. Die Kinder Israel waren im Lande Ägypten ja lange Jahre angesiedelt, 430 Jahre. Aber was wurden sie im Laufe der Zeit? Als Josef dann gestorben ist, ein anderer Pharao kam, da hat man diese Hebräer nicht mehr so geduldet und man hat sie letztendlich verknechtet, weil sie sich so stark vermehrt haben. Sie wurden versklavt und sie wurden getrieben vom Pharao. Und sie waren keine freien Leute mehr. Sie waren gebunden an die Ägypter und an Pharao. Sie hatten in Ägypten kaum die Möglichkeit, dem lebendigen Gott zu dienen. Sie waren dermaßen getrieben. Es hatte sich natürlich auch viel Vermischung mit den Ägyptern eingeschlichen. Unheiliges Wesen. Unreinigkeit, Sünde. Und Ägypten ist ja allgemein ein Bild für die Welt. Die Kinder Israel waren in Ägypten richtig gefangen. Sie waren geknechtet, sie waren keine freien Leute. Und was hat es mit dir und mit mir zu tun? Der, wenn Ägypten ein Bild für die Welt ist, wer steht auch inmitten dieser Welt? Du und ich. Auch wir stehen mitten in dieser Welt. Die Welt, die möchte großen Einfluss auf dich und auf mich ausüben. Es gibt heute so viele Möglichkeiten mit allen möglichen Werbemitteln, mit Fernsehen, mit Internet, mit Radio, die ganzen Medien, aber auch einfach der Einfluss von den Ungläubigen, von der Gesellschaft, von allem, was wir aufnehmen. Wir stehen mitten in dieser Welt. Die Welt möchte großen Einfluss auf unser Leben ausüben. Ganz bestimmt ist keiner von uns von diesem Einfluss befreit. Und Pharao in Ägypten hat das Volk Israel so getrieben, dass sie kaum noch Luft zum Atmen hatten. Keine Zeit, um sich mit Gott zu beschäftigen. Keine Zeit, um zu beten. Keine Zeit, um sich auf Gott auszurichten. Keine Zeit, um bewusst Gott zu dienen. Natürlich kann man Gott auch im Beruf dienen. Sollen wir auch. Und da, wo wir hineingestellt sind. Aber wenn es nur noch ein Drängen und Drücken ist, wenn man keine Freiheiten mehr hat, dann wird es schwierig. Täglich wird jeder von uns mit Aufgaben konfrontiert. Viele muss man hinterherkommen. Alles scheint unendlich wichtig zu sein. Doch die Frage lautet, wo hat in diesen Dingen Gott seinen Platz? Leben wir diese Dinge in der Heiligkeit Gottes? Gehen wir durch unseren Alltag in der Heiligkeit Gottes. Jeder steht woanders, der Beruf, Familie, Haushalt, Freizeit, Öffentlichkeit. Streben wir danach, in allem die Heiligkeit Gottes zu leben. Und genau da können wir froh und dankbar sein, dass der Herr Jesus für die Seinen gebetet hat. Das haben wir eingangs gehört in Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Argen. Der Arg ist das Böse. Und er sagt in Vers 16, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und er bittet den himmlischen Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Also ganz klare Worte unseres Herrn Jesus. Wir sollen in dieser Welt vom Argen bewahrt werden. Und doch sollen wir in der Wahrheit geheiligt werden, im Worte Gottes, durch das Wort Gottes. Und das ist ein großer Trost für dich und für mich, dass es für Gott ein beständiges Anliegen ist, dich und mich vor dem Bösen zu bewahren. Und wie gut, dass er größer ist als wir selbst. Sonst wären wir vielleicht schon an einem ganz anderen Ende rausgekommen. Und das ist auch ein Anliegen für uns als Geschwister innerhalb einer Gemeinde, dass wir viel füreinander beten. Warum? Dass wir vor dem Bösen bewahrt bleiben. Und jeder, ich bin überzeugt, jeder wird irgendwann in irgendeiner Richtung versucht zum Bösen. Wir müssen füreinander beten, dass keiner dem Argen anheimfällt oder vom Glauben abfällt. Und gerade wenn wir sehen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und wie rasant das alles geht, dann müssen wir noch mehr füreinander beten. Unser allmächtiger Gott und Herr, der dich und mich durch sein kostbares Blut, durch das Blut seines Sohnes erkauft hat, der hat dich erlöst, erkauft, auch von der Herrschaft dieser Welt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es so, dass du nicht mehr von dieser Welt bist. Kolosser 1, Vers 13 sagt, errettet aus der Gewalt der Finsternis, in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Oder wie wir es aus Johannes 17, Vers 14 gehört haben, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Sie sind nicht von der Welt und deshalb hasst uns auch die Welt und deshalb greift uns auch der Teufel an, wo er nur kann. An anderer Stelle sagt der Herr Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Und genau da braucht es beständig die richtige Sichtweise. Wie schnell verwechseln wir da etwas? Wie oft sind wir uns dessen nicht bewusst, dass wir gar nicht mehr von dieser Welt sind, sondern dass wir Bürger des Himmels sind und uns durch Gottes Kraft und Gottes Bewahrung inmitten dieser Welt vor Gott bewähren sollen. Unser Glaubensleben ist momentan eine Bewährung vor Gott. Vielleicht fragt sich jetzt manch einer, ich kann das alles nicht richtig verstehen. Denn durch Jesus Christus bin ich doch geheiligt oder etwa nicht? Vielleicht sagt manch einer, Reinhold, ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Ich bin doch schon heilig, ich bin doch geheiligt durch das Blut Jesu. Ja, und wenn wir 1. Korinther 6 zum Beispiel aufschlagen, 1. Korinther 6, Vers 11, da können wir das auch lesen. 1. Korinther 6, Vers 11. Es ist geschehen. Hier heißt es, ihr seid gewaschen, ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Zugleich finden wir auch eine wunderbare Bezeichnung für die Gläubigen in etlichen Briefen des Neuen Testamentes. Ich nehme mal hier den 1. Korintherbrief dazu her. Wir sind ja gerade im 1. Korinther. Wenn man mal vorgeht in das Kapitel 1, wie dieser Brief anfängt, wie Paulus, an wen Paulus hier schreibt. Er schreibt hier an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Also die Gläubigen in Korinth, die wurden von dem Apostel Paulus Heilige oder Geheiligte genannt. Geheiligte. An die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Wenn man aber dann weiter in diesen Brief hineinliest, in den Korintherbrief, weiß nicht, ob ihr es schon alle mal gelesen habt, da kann man schon fragend werden, ob das wohl stimmt, was Paulus hier am Anfang schreibt. Wie? Geheiligte Leute, berufene Heilige, gilt das tatsächlich für diese Leute dieses Briefes? Denn wir finden im Korintherbrief enorm viel Fehlverhalten der Gläubigen, welches Paulus auch in diesem Brief rigoros zum Ausdruck bringt, aufdeckt und anspricht, ja auch direkt verurteilt. Und wir wissen, wie gerade in der Gemeinde zu Korinth Gott der Herr manches Gericht sogar über die Gläubigen ergehen ließ. Ja, Gott der Herr hatte dort viele Kinder Gottes mit Krankheit belegt. Und schlussendlich sind sogar etliche von den Korinthern entschlafen. Ja, Gott, der Herr, hat sie einfach hinweggenommen. Warum? weil sie sich nicht auf ihn ausgerichtet hatten, weil sie in grober Sünde lebten. Wir lesen in diesem Brief sogar, dass einer sogar mit seiner eigenen Mutter eine geschlechtliche Beziehung hatte. Welch ein Greuel vor dem lebendigen Gott. Viele hatten das Abendmahl nicht entsprechend gewürdigt. Wir wissen das aus 1. Korinther 11. Sie hatten sich nicht geprüft, hatten das Abendmahl einfach so, ja, ist irgendwas. Paulus musste zu ihnen sagen, 1. Korinther 11, Vers 30, deshalb sind viele Schwache und Kranke unter euch und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also das müssen wir schon im Hinterkopf behalten. Gott kann also auch Krankheit infolge von Sünde als Züchtigung zulassen. Das kann er tun. Ja, er kann sogar Geschwister einfach hinwegnehmen. Er kann sie einfach sterben lassen. Sie hinwegnehmen, warum? Damit sie nicht noch mehr Unheil anrichten. Aber ich möchte euch auch an dieser Stelle herzlich bitten, seid bitte sehr, sehr vorsichtig. Wenn jemand krank ist, hebt nicht gleich den Zeigefinger und sagt, der hat bestimmt gesündigt. Das steht uns nicht zu. Das weiß letztendlich derjenige, den es persönlich angeht, wenn es tatsächlich so ist. Aber Gott kann auch einfach Schwachheit zulassen, damit er in uns stark sein kann, damit wir uns mehr von ihm abhängig machen. Das muss nicht infolge von Sünde sein. Also Vorsicht. Oder wenn jemand frühzeitig stirbt. Ja, wahrscheinlich war Stephanus ein großer Sünder, weil der ist als erster gesteinigt worden. Nein, er war ein heiliger Mann. Das ist Gottes Sache, wann er wen wegnimmt. Da dürfen wir uns auch kein Urteil erlauben. Ja, den hat jetzt Gott weggenommen, weil er so gesündigt hat. Vorsicht. Vielleicht hat unser Herr Jesus mit dir und mit mir schon viel mehr Erbarmen und Geduld gehabt, als wir es jemals mit anderen haben werden. Müssen wir mal drüber nachdenken, wie viel Geduld der Herr schon mit dir und mit mir hatte. Also nochmal, seid vorsichtig mit diesen Sachen. Wobei wir diese Sachen auch finden in der Heiligen Schrift. Gott kann über Krankheit erziehen. Finden wir am Jakobusbrief. Dann die Ältesten kommen sollen, über den Kranken beten sollen und wenn Sünden bekannt werden, wird es ihm besser gehen, heißt es dort. Immer gut, wenn man Sünden bekennt. Aber seid vorsichtig, Dinge verkehrt zu deuten. Wir sind nicht Richter, das ist allein Gott. Trotz allem Tadel und trotz allem Fehlverhalten der Gläubigen in Korinth, schreibt der Apostel Paulus im Anfang dieses Briefes an die Geheiligten in Christus, an die berufenen Heiligen. Das bleibt stehen, trotz allem Fehlverhalten. Trotz allem Fehlverhalten haben die Gläubigen in Korinth keine andere Bezeichnung bekommen. Wer an den Herrn Jesus gläubig geworden ist und aus Gott geboren ist, merken wir uns das, der ist geheiligt und von Gott ein berufener Heiliger. Auch hier, jetzt und heute. Ja, wie kann das sein, fragt sich jetzt der eine oder andere unter uns. Ich persönlich würde mich selber niemals als einen Heiligen bezeichnen, sagt vielleicht manch einer unter uns. Ich würde mir das niemals zumuten, zu sagen, ich bin heilig. Vielleicht sind auch ganz verkehrte Vorstellungen da. Bei uns vielleicht weniger, aber in der Welt draußen schon. Wenn man diese Bilder sieht, in diesen Kirchengemälden, vielleicht vom Mittelalter oder vielleicht auch teilweise auch sogar heute noch, wo dieser sogenannte Heiligenschein um die herum gemalt ist, sieht man in vielen Bildern. Ja, das sind wahre Heilige. Aber ich würde mich doch nie als Heiliger bezeichnen. Es gibt merkwürdige Vorstellungen von Heiligen. Von Heiligen, die immer einen Schein um sich haben. Und wenn es dann in die andere Richtung geht, wenn man so tut, als ob man heilig wäre, dann spricht man auch in unserer Gesellschaft nicht umsonst oft von scheinheilig. Das kommt auch daher, von scheinheilig. Wer aber durch das kostbare Blut Jesu erlöst ist, wer Vergebung seiner Sünden hat und ein Kind Gottes ist, der hat in derselben Stunde seiner Bekehrung, trotzdem, dass er heilig geworden ist, bei weitem noch nicht alle verkehrten Gewohnheiten abgelegt. Bei weitem noch nicht alle Sünden abgelegt. Oder hast du das bei deiner Bekehrung sofort getan? kann von meiner Bekehrung sagen, ich habe schon radikale Schnitte gemacht in meinem Leben. Ich war mir schon bewusst, was es heißt, sich zu bekehren. Aber alles war auch nicht weg auf einmal. Gegenteil. Und so ist es auch ganz sicher bei jedem von uns nicht. Jeder hat an einer Baustelle zu kämpfen. Mit der Bekehrung sind nicht auf einmal alle verkehrten Gewohnheiten und Sünden weg. Und vieles hat man ja noch gar nicht erkannt. Man muss es ja erst erkennen durch das Wort. Ja, was will denn Gott noch und wo mache ich denn noch was verkehrt? Und aus meinem persönlichen Glaubensleben kann ich bezeugen, Gott führt einen immer mehr in das Sündenbewusstsein hinein. Dinge, die man vielleicht vor 5 Jahren noch gar nicht erkannt hat, ach, das habe ich noch nie so gesehen. Da habe ich mir auch schuldig gemacht vor dir, Herr. Und da habe ich mich fehlverhalten. Und da war was. Sowieso, wenn man in der Leitung steht, ist es noch viel extremer. Gott gibt einem ein sehr immer tieferes Sündenbewusstsein. Und das führt einen auch letztendlich in die Heiligung hinein, wenn man es annimmt. Aber gerade wenn jemand sagt, er hätte sich jetzt bekehrt zum Herrn Jesus und man sieht nicht sofort eine radikale Lebensveränderung und man sagt, ja, der nennt sich doch hier gläubig und der sagt, er wäre jetzt gerechtfertigt vor Gott und er wäre heilig. Der bekennt es. Und dann entdeckt man an dieser Person, dass sie noch irgendwelche sündhaften Gewohnheiten hat. Vielleicht geht er noch nicht so ganz mit der Wahrheit um. Ja, so ein bisschen Unwahrheit ist ja nicht so schlimm, ist ja keine so große Sünde. Oder ein bisschen Unwahrheit kann ja der Herr immer noch vergeben. Eine kleine Lüge. Ein anderer hat vielleicht sein Problem noch mit der Habsucht oder mit Geiz. Der andere lässt seinen ausufernden, cholerischen Charakter immer noch seinen Lauf. Fängt an zu schreien, wenn es brenzlig wird. Oder hegt mit fährt mit bösen Worten auf. Ein anderer verspricht Dinge und tut sie nicht. Ja wie, der ist doch gläubig. Sein Ja soll ein Ja sein. Ja, ne, tut's halt nicht. Wieder ein anderer geht lässig mit der Gemeinde um. Der dritte hängt am Alkohol oder an Drogen. Oder an anderen Dingen. Wieder ein anderer hat mit unmoralischen Gedanken oder mit sexueller Ausschweifung Probleme. Und so weiter. Man könnte noch vieles aufzählen. Oder man geht in die Gemeinde, hört brav die Predigt an und tut nachher zu Hause genau das Gegenteil. Man ist ein vergesslicher Hörer und vieles könnte man noch aufzählen. Wie schnell kann dies dazu führen, dass wir dann von unserem Umfeld womöglich zu Recht als scheinheilig erklärt werden? Der sagt doch, er geht mit Gott. Der sagt doch, er ist gläubig. Und wie lebt er? Sind wir dann scheinheilig. Und sind wir uns dessen bewusst, die Welt draußen, die weiß es besser, wie Gläubige leben sollen, als vielleicht manchmal wir selber. Das ist komisch, aber das ist so. Da weiß man ganz genau, der darf nicht lügen, der darf dieses oder jenes nicht tun, der darf nichts Unmoralisches machen. Der muss immer ehrlich sein, der muss korrekt sein. Das erwartet man von den Gläubigen. Die Ungläubigen wissen es manchmal besser. Und das kann für uns manchmal ein echtes Problem sein. Denn vor Gott haben wir die Stellung, heilig zu sein und geheiligt eingenommen, als wir gläubig wurden. Und unser Leben entspricht diesem in vielen Punkten noch nicht. Hoffentlich immer mehr. Und da tritt natürlich letztendlich eine Kluft auf. Und normalerweise gefällt einem diese Kluft selber nicht, wenn man da Dinge an sich entdeckt, die man normalerweise auch zu überwinden sucht. Doch wenn es keine Veränderung gibt, wenn man immer kämpft und es gibt keine Veränderung, versucht man vielleicht im Laufe der Zeit einfach mit diesen verkehrten Gewohnheiten und Sünden zu leben. Man versucht sie zu bagatellisieren. Ja, es ist halt in meinem Leben so. Aber es besteht immer noch die Frage, ob es Gottes Wille ist, dass wir einfach in unseren Sünden und sündhaften Neigungen und Gewohnheiten weiterfrönen. Die Antwort lautet hierzu ganz klar, nein. Das ist hart. Aber die Antwort lautet nein. Denn Gottes Wort sagt uns, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das heißt, wenn deine Stellung vor Gott heilig ist, dann muss auch dein Wandel, dein Zustand dieser Stellung gemäß werden. Gott, der Herr, der hat sein Volk Israel auch aus Ägypten errettet durch das Blut des Lammes und hat es berufen, auch in der Wüstenwanderung, um ein heiliges Leben zu führen und um ihm zu dienen. Und wir müssen es uns gleichzeitig vor Augen halten. Heiligung ist eine grundlegende Voraussetzung, um Gott zu dienen. Heiligung ist eine grundlegende Voraussetzung, um Gott zu dienen. Ihr sollt heilig sein. Zweitens. Heiligung heißt Opfer bringen. Ich möchte immer so eine kleine Parallele zu Israel ziehen. Wann hat der Opferdienst in Israel begonnen? Zum ersten Mal haben sie ein Lamm geschächtet und dann das Blut an die Türpfosten gestrichen, bevor sie aus Israel heraus erlöst wurden. Gott hat sie mit mächtiger Hand herausgeführt. Tagsüber wurden sie von der Wolkensäule geleitet, nachts von der Feuersäule. Als die Wolkensäule stehen blieb, da lagerte sich das Volk. Als sich die Wolkensäule erhob, da zog das Volk weiter. Für Israel war es ein Leben unter neuer Herrschaft. Und wenn wir uns unter Gottes Herrschaft stellen, ganz bewusst, so werden wir automatisch immer wieder danach fragen und prüfen, was denn jetzt vor Gott wohlgefällig ist oder was nicht. Vielleicht tun wir auch gefährliche Bereiche unseres Lebens sofort ganz hinweg. Vielleicht auch Dinge, wo man sich gar nicht mehr in die Gesellschaft hineinbegibt. Und später ist man vielleicht zu stark und kann wieder irgendwo hingehen, um mit Menschen Kontakt zu finden, um sie vielleicht auch zum Glauben zu führen. Aber wenn wir prüfen, was vor Gott wohlgefällig ist, so führt dies zu einer Veränderung in unserem Leben. Ich habe ein Zeugnis einer Studentin gelesen, von der es heißt, sie lebte von einer Tanzveranstaltung zur nächsten. Ja, es gibt ja solche Weltmenschen. War bei mir früher auch ähnlich. Von einem Wochenende zum anderen. Natürlich haben wir unter der Woche auch gelebt, aber es gibt viele Menschen, die leben von einem Wochenende zum nächsten, von einer Tanzveranstaltung zur nächsten. Sie war in die Welt vernarrt, heißt es von dieser jungen Frau. Sie lebte und ernährte sich von der Welt. Ihre Kleidung, ihre Kameraden, ihre Vergnügungen, ihre Unterhaltung, ihr Geschmack, ihre Wünsche, alles an ihr trug das Zeichen der Welt. Sie hatte sich der Welt in einer Weise hingegeben, dass es sogar anderen Menschen zu heftig wurde. Aber eines Abends kam die große Wende in ihr Leben. Ihr Herz fand den Herrn Jesus. Wahrscheinlich auch über manche Vorpunkte. Aber nur wenige Tage später sollte sie an einem großen Tanzfest des Jahres teilnehmen. Dann heißt es, sie ging nicht mehr hin, sondern sie brachte jenen Abend in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und seinem Wort zu. Weiterhin bekam sie viele Einladungen zu etlichen Veranstaltungen und Vergnügungen. Aber sie interessierte sich gar nicht mehr dafür. Die Liebe zu diesem einen Herrn, der jetzt in ihr Herz gekommen war, machte sie tot für alle weltlichen Begierden. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Nicht aus Zwang oder aus Druck, weil es halt der Herr so haben will, sondern weil man so sehr den Herrn liebt und möchte gar nicht mehr mit diesen Dingen zu tun haben. In Zeiten früherer Erweckungen, wie zur Zeit des Pietismus im 18. und 19. Jahrhundert, auch hier in Deutschland, da hieß es, dass dies zugleich schlechte Zeiten für Kneipen, Tanz, Kino und Theaterhäuser waren. Mussten etliche schließen. Es kamen nämlich damals so viele Menschen zum Glauben, welche begannen ein heiliges Leben zu führen und die hatten all diese weltlichen Vergnügungen hinter sich gelassen. Also zuerst kommt die Hinwendung zu Gott, und dann die Absonderung von der Welt. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir uns ins Kloster zurückziehen sollen. Nein. Doch wir müssen erkennen, was vor Gott wohlgefällig ist und was nicht. Wir müssen überprüfen, warum wir dieses und jenes machen. Oder warum nicht. Und wir müssen verstehen, dass wir nun zu dem heiligen und lebendigen Gott gehören und unser Leben ihm gehört, nicht mehr uns selbst. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und 4. Da heißt es: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen. Also wieder im Neuen Testament. Gottes Wille ist die Heiligung. Und wenn wir vom Volk Israel lernen wollen, dann müssen wir erkennen, dass sie 40 Jahre in der Wüste herumgezogen sind. Eine lange Zeit, die hätte so kurz sein können. Aber warum sind sie so lange in der Wüste herumgezogen? Weil sie sich Gott nicht ganz ausgeliefert hatten. Sobald irgendetwas aufkam, fingen sie an mit Murren. Murren war keine Seltenheit in diesem Volk. Oftmals gehorchten sie nicht der Stimme des Herrn. Und so kamen sie auch in der Heiligung nicht sonderlich voran. In der Wüste waren sie zwar komplett abgesondert von der Welt, aber was war ihr Fehler? Sie hatten sich Gott nicht innerlich unterworfen. Sie hatten Gott nicht vertraut. Sie hatten sich ihm nicht gänzlich ausgeliefert. Und sobald eine schwierige Lebenssituation auf sie zukam, dann hatten sie sich vor die Führung Gottes verschlossen. Eine Katastrophe. Aber die Frage lautet, wie weit sind wir bereit, uns dem lebendigen Gott auszuliefern? Wie weit sind wir bereit, uns seiner göttlichen Führung anzuvertrauen? Ja, auch mir geht es manchmal so, dass ich nicht alle Situationen, in denen ich mich befinde, erklären kann. Auch nicht sofort verstehen kann. Oder was mir Gott damit zeigen will. Aber es ist so wichtig, dass wir uns Gott unterwerfen. Dass wir uns ihm ausliefern, dass wir uns ihm hingeben. Herr, du hast mich in deiner Hand. Mach du, was du für richtig hältst. Und die Bibel, die zeigt uns, dass wir persönlich sehr stark am Wachstum unserer Heiligung beteiligt sind. Heiligung ist kein Automatismus. Und wie bereits erwähnt, führt Heiligung zu Opfern. Zunächst wohnte Gott unter seinem Volk, wie auch wir den Herrn Jesus aufnehmen in unser Herz. Und danach sollte das Volk Israel mit entsprechenden Opfern beginnen. Was war das erste Opfer, das auf den Brandopferaltar gebracht werden sollte? Das war das Brandopfer. Brandopfer heißt Ganzhingabe. Ganzhingabe, das heißt, ich stelle mich mit allem, was ich bin und habe, dem Herrn ganz zur Verfügung. Genau das hat der Herr Jesus auch getan. Der himmlische Vater hatte das Verfügungsrecht über den Herrn Jesus. Er hat alle Zeit den Willen des Vaters getan. Auch selbst noch am Kreuz. Er hat sich ganz auf den Brandopferaltar gelegt. Ganz Hingabe vollzogen. Und wenn wir bereit sind, uns und alles, was wir haben, auf den Altar Gottes zu legen, dann kann auch Gott mit dir und mit mir arbeiten. Dann kann er uns verändern. Dann kann er in unserem Verhalten, in unserem Denken und Handeln, in unserem Reden, in unserem Geben und Lieben Veränderung herbeiführen. Es gibt so vieles, worin uns der Herr verändern und beschenken möchte. Ein Schreiber von Bibelkommentaren war früher in einem Textilwarengeschäft angestellt. In diesem Textilwarengeschäft verkaufte er einer sehr vornehmen Kundschaft Satin und Seide. Und wisst ihr, was eines Tages sein Chef zu ihm sagte? Er solle beim Abmessen der Seide den Stoff in der Länge einfach etwas ausdehnen. Einfach mach ein bisschen was dazu. Das würde seinem Verdienst und auch dem Umsatz der Firma nicht schaden, sondern das würde den Umsatz positiv steigern. Und wisst ihr, was der Mann getan hat? Dieser junge Mann, das war ja ein Christ, und er schaute seinen Chef mutig an und sagte zu ihm: Vielleicht lässt sich ja die Seide dehnen, aber mein Gewissen, das lässt sich nicht dehnen. Heiligung heißt, sich ganz zu Gott zu halten. Dieser Mann bevorzugte keinen unrechten Gewinn. Auch so kann Heiligung in der Firma aussehen. Und wisst ihr was? Der Herr Jesus belohnte diesen Mann für sein sauberes Gewissen, indem er ihn aus dem Textilgeschäft herausnahm und ihn dazu befähigte, später einen Bibelkommentar zu schreiben. Und das war Adam Clark. Wie schlimm ist es, Gottes heilige Gegenwart aus den Augen zu verlieren? Wie kümmerlich, wir verkümmern geistlich, wenn wir uns nicht nach ihm ausrichten. Und was Israel in der Wüste lernen musste, das war zuerst die heilige Gegenwart Gottes. Israel sollte zuerst ein Brandopfer darbringen, ein Brandopfer sein, ein wohlriechendes Opfer für den Herrn. Ganz Hingabe ist nämlich ein Wohlgeruch für den Herrn. Und so hat sich auch der Herr Jesus hingegeben. Als Brandopfer hat er sich auf den Altar gegeben, als ein Ganzopfer, als eine Ganzhingabe in Gott. Er hat sein Leben mit seinem Fleisch und seinem Blut am Kreuz für uns dahingegeben. Das war ein Wohlgeruch für Gott. Die Grundlage unserer Erlösung. Und als hoher Priester hat er sich gleichzeitig für uns hingegeben. Hohes priesterliche Gebet, aber auch noch am Kreuz hat er sein hohes Priestertum vollendet. Das Brandopfer ist das Ja des Herrn für dich und für mich. Jesus Christus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und jetzt noch als drittes ganz kurz, ein dritter kurzer Punkt noch. Heiligung bringt Freude und Sieg. Man denkt manches Mal, oh, das ist so hart, Heiligung. Da ist immer so ein Druck drauf, da drückt mich Gott und so ein Zwang vielleicht, da werde ich irgendwo hineingeschoben, muss ich Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht so will in meinem Herzen, ich möchte andere Dinge tun. Aber wenn wir in der Heiligung leben, da werden wir sehen, dass uns Gott wunderbar erfüllt. Er nimmt uns auf, er befähigt uns. Er kann viel mehr noch mit uns tun. Spurgeon sagte einmal, wenn ich von allen Segnungen Gottes nur eine auswählen könnte, dann würde ich die vollkommene Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus wählen, der in einem einzigen Wort ausgedrückt, Heiligkeit. Ich sag's nochmal, ein Wort von Spurgeon. Wenn ich von allen Segnungen Gottes nur eine auswählen könnte, dann würde ich die vollkommene Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus wählen. Oder in einem einzigen Wort ausgedrückt, Heiligkeit. Frage, würdest du auch wie Spurgeon wählen, wenn du es wählen könntest? Viele Kinder Gottes, die wünschen sich einfach nur glücklich zu sein. Ja, Gott möchte auch, dass seine Kinder glücklich sind. Wo beginnt aber das wahre Glück? Wahres Glück beginnt mit Heiligkeit. Ganz kurz eine Stelle aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 9. Zum Abschluss. Was geschah, nachdem Aaron das Sündopfer, das Brandopfer und das Dankopfer dargebracht hatte? 3. Mose, Kapitel 9, Vers 23b. Und 24 lesen wir, da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Und alles Volk, das solches sah, jubelte und fielen auf ihre Angesichter. Das ist Heiligung. Heiligung bringt Freude, Jubel und Sieg. Die Bibel sagt an anderer Stelle, Hebräer 12, Vers 14, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wenn wir den Herrn heute schon in unserem Leben sehen wollen, müssen wir uns heiligen. Wenn wir uns nicht bemühen, ein heiliges Leben zu führen, dann werden wir in der Kenntnis Gottes nur spärlich vorankommen, nur schleppend. Kommt es aber so weit, dass wir uns ihm ausliefern, dann mag das ein inneres Ringen und Kämpfen sein, auch sicherlich in manchen Lebenssituationen. Doch sei dir darin gewiss, Gott wird sich darin verherrlichen. Gott wird dir Freude schenken. Wenn unser ganzes Ich auf dem Altar liegt, dann kann auch bei uns, bildhaft ausgedrückt, das göttliche Feuer vom Himmel fallen, wie wir es vorhin beim Opfer gesehen haben. Lasst uns dessen wieder ganz neu bewusst sein, welche große Bedeutung Heiligung in unserem Leben hat, welche große Bedeutung Heiligung vor Gott hat. Ein Leben in der Freude im Herrn, ein Leben im Sieg, ein Leben im Antrieb und in der Fülle des Heiligen Geistes. Wir hatten uns angesehen, ihr sollt heilig sein. Zweitens, Heiligung heißt Opfer bringen. Drittens, Heiligung bringt Freude und Sieg. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, für deine große Güte. Danke für deine Liebe, danke aber auch für deine Geduld, die du für jeden von uns hast. Und danke, Herr, dass du uns immer wieder diese Dinge vor Augen stellst, wie wichtig es dir ist, dass wir vorwärts kommen mit dir. Dass wir nicht nach links oder nach rechts schauen, inmitten der Gesellschaft, inmitten dieser Welt und Zeit, uns nicht nach den weltlichen Lüsten und Begierden unserer Gesellschaft und Zeit ausrichten oder womöglich mitgezogen werden, sondern dass wir uns auf dich ausrichten dürfen, unseren Herrn und Heiland, unseren Retter, der uns herausgerettet hat von der Macht der Finsternis und der uns jetzt in sein wunderbares Licht gestellt hat. Wir möchten dich dafür preisen. So möchten wir beten, Herr, dass du uns viel Gnade schenkst, auch viel Entschiedenheit, auch wo inneres Ringen und Kämpfen da sein mag, dass wir uns letztendlich mit allen unseren sündhaften Gewohnheiten, Leidenschaft und Lasterhaftigkeiten, dass wir sie in den Tod geben. Und dass du, Herr, den Triumph darüber haben kannst, weil du größer bist als die Sünde, weil du größer bist als unsere Gewohnheiten und Begierden. Wir danken dir und preisen dich, möchten dich anbeten. Danken dir, dass du uns ausrüsten möchtest, auch in der Kraft des Heiligen Geistes, auch für die kommende Woche, dass du uns segnen möchtest an all den Orten, wo wir auch heute wieder hingehen. Wir möchten dich dafür bitten, Herr, dass du uns bewahrst vor dem Argen, wie du selber, Herr, vor dem Vater gebetet hast, möchten wir dich bitten. Danken dir, Herr, für jeden Einzelnen, der mit dir geht, und du wirst uns ans Ziel bringen. Wir preisen dich in deinem Namen. Amen.